Deutschlandfunk Kultur Fazit.
Guten Abend, ich bin Timo Grampes und darf Ihnen den Cannes-Gewinner vorstellen.
Handyphone da, gungigo. Wi-Fi da, gungigo.
Ja, Kim Ki-taek.
어떻게 생각하셔?
Parasite hat die Goldene Palme nach Südkorea geholt. Wir ziehen die Cannes-Bilanz. Außerdem geht es um das Interview vom Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung. Felix Klein hat gesagt, er könne es Juden nicht empfehlen, jederzeit überall in Deutschland die Kippa zu tragen. Darauf gab es teils harsche Reaktionen. Wir sprechen drüber mit dem Historiker Michael Wolfsohn. Und Richard Strauss haben wir auch. Inszeniert von Christian Thielemann in Wien. Deutschlandfunk Kultur hören Sie. Die 72. Filmfestspiele von Cannes sind Geschichte. Und die Geschichte hatte natürlich wieder auch Gewinner.
So it's an unanimous decision by the jury and the Palme d'Or goes to Parasite of Bong Joon-ho.
Alejandro González Iñárritu, Präsident der neunköpfigen Jury, hat die Goldene Palme an den Koreaner Bong Joon-ho überreicht, und zwar für seinen Film Parasite. Anke Lewicke und Patrick Wilinski in Cannes. Hallo.
Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Gute Entscheidung?
Ja, ich bin sehr zufrieden und ich glaube, meine Kollegin ist auch sehr zufrieden. Die Jury hat hier wirklich Unterhaltungskino 2.0 ausgezeichnet, denn Parasite, das ist auch eine rabenschwarze Gesellschaftssatire, die aber die Politik des Landes Südkoreas sehr genau im Blick hat. Es geht um eine sehr arme Familie und eine sehr reiche Familie. Und diese sehr arme Familie schleicht sich so langsam über Aushilfsjob in diese reiche Familie hinein. Und darin in sehr glasklaren, hochunterhaltsamen, gut komponierten Bildern erzählt Bong Joon-ho, wie quasi der Wohlstand der Mittelklasse sich wirklich entfremdet hat von der Armut und von denen, die die Gesellschaft am liebsten vergessen wollen würde. Das ist auch, wenn man so will, ein politischer Film.
Ja, vor allen Dingen geht es eben um die Klassengesellschaft in Südkorea und man kann sagen, dieser Film passt einfach auch nach Cannes und Bong Joon-ho hat sich dann auch bei Claude Chabrol bedankt und wirklich, er tritt in dessen Fußstapfen, weil das ist schon einfach ein Angriff auf die Bourgeoisie und er zeigt einfach, wie die reicheren Leute die Ärmeren, ohne es zu wollen, permanent demütigen und trotzdem hat der Film so viele unterhaltsame Momente und es gab so viel Szenenapplaus und er ist wirklich auch eine schwarze Komödie, wo einem aber das Lachen immer im Halse auch stecken bleibt.
Ich gebe zu, ich hatte sehr kurzzeitig die Hoffnung, dass Bong Joon-ho koreanisch ist für Quentin Tarantino, einfach weil ich es ihm gegönnt hätte, natürlich jetzt ohne einen der Filme gesehen zu haben. Das ist aber hochsubjektiv, die Goldene Palme ging woanders hin an Bong Joon-ho, also für Parasite. Wichtigster Preis, klar. Dann zweitwichtigster Preis, könnte man sagen, der große Preis der Jury, den hat eine Debütantin gewonnen. Mati Diop für Atlantique. Auch nachvollziehbar?
Ja. Ja, es war schon ein bisschen eine Überraschung, weil der Film ist vielleicht noch nicht so ganz rund auserzählt, aber es ist trotzdem so ein Film, warum man auf Festivals fährt, weil die Regisseurin eine ganz interessante und auch neue Tonlage anschlägt. Man könnte sagen, es ist ein Geisterfilm, der uns aber mit in die Gegenwart nach Dakar nimmt. Wir lernen die jungen Männer kennen auf einer Baustelle, sie werden nicht bezahlt und sie können auch ihre Liebe nicht leben, weil die Freundin verheiratet wird. Deshalb hauen sie ab, sie wollen nach Europa über den Atlantik verunglücken, kommen aber als Geister zurück. Sie kehren in den Körper ihrer Freundin zurück und dann entwickelt der Film so eine unheimlich schöne Utopie, dass dann die Frauen nämlich anfangen, für die Rechte ihrer Männer zu kämpfen, das Geld einfordern und sie kämpfen auch für ihre Liebe. Das ist unheimlich schön.
Und der Film steht auch für einen der großen Trends dieses Festivals, nämlich das Spiel der Genres. Die Regisseure haben sich, vor allem die Jüngeren, haben sich sehr gerne eben an den großen Genres des Kinos abgearbeitet und Mati Diop am effizientesten lustigerweise an dem Geisterkino.
Geisterkino, das führt vielleicht zum Darstellerpreis Antonio Banderas, letzter mir präsenter Film Desperado, aber wieder hochsubjektiv natürlich. Antonio Banderas hat gewonnen und dann noch die Britin Emily Beecham. Wie sind diese Entscheidungen einzuordnen?
Ja, ich bin total begeistert, dass Antonio Banderas gewonnen hat. Und zwar spielt er ja das alter Ego von Pedro Almodóvar in dem Film Schmerz und Ruhm. Und er spielt eben einen Regisseur in der Lebens- und Schaffenskrise, der seinen Schmerz mit Drogen betäubt und dann im Rausch so die Vergangenheit nochmal Revue passieren lässt. Und er gibt einfach dieser Figur des Regisseurs so was ganz Gebrechliches, Verletzliches. Aber er hat dabei nichts Wehleidiges, sondern es ist ein Mann, der mit sich selbst abrechnet, ganz ehrlich. Und so ehrlich ist dieser Film eben auch. Er sagt uns viel über das Befinden von Pedro Almodóvar.
Und wie zufrieden wir mit dem männlichen Hauptdarsteller waren, mit dem Preisträger, so ja unzufrieden oder verwundert waren wir über Emily Bleachem. Sie spielt die Hauptrolle im englischsprachigen Debüt von Jessica Hausner, der österreichischen Regisseurin, eine Wissenschaftlerin, die eine Pflanze züchtet, die sehr glücklich macht, aber dabei sich selber ihren eigenen Sohn vernachlässigt. Irgendwie ist dieser ganze sehr steril gehaltene Film eine Metapher auf eine Mutter, die nicht wirklich Mutter sein soll, und so richtig verstanden hat es keiner nicht, und es gab auch da die ersten Buhrufe des Abends.
Ja, weil sie macht eigentlich die ganze Zeit nichts. Und ich meine, Antonio Banderas muss auch gar nicht so viel spielen, aber er braucht einfach nur in die Kamera gucken und man versteht sein ganzes Seelenleid, seine ganze Vergangenheit, seine ganze Geschichte.
Gemischte Gefühle bei Preisen für Darsteller und Darstellerin. Großer Preis der Jury haben wir außerdem. Goldene Palme wäre die nächste Kategorie. Weitere Preise.
Ja, wir haben den Preis der Jury, der wurde dieses Jahr dann geteilt, und da finde ich es ganz interessant, da hat die Jury eigentlich versucht, das Festival politischer zu machen, als es war, und Patrick hat es ja schon eben erwähnt, es gab immer wieder Genrefilme, wir hatten den Geisterfilm, wir hatten aber auch einen Neon-Vesta aus Brasilien, Baku Raul, und den kann man auch schon als Politparabel auf die Gegenwart nehmen, und wir hatten aber auch noch einen Film, der nach den Motiven von Die Elenden von Victor Hugo, also einen französischen Film, die Aufgabe geladene Stimmung sich anschaut in der Pariser Banlieue. Das sind ganz interessante Versuche, aber längst nicht so gelungen, eben wie die Goldene Palme, der wirklich richtig ins Herz der südkoreanischen Gesellschaft geht. Aber es sind einfach auch politische Statements, und das wurde auf der Bühne eben auch immer wieder gesagt.
Nach all den Filmsichtungen auf harten Kinobänken in Cannes, oder sind es eher flauschige Sessel, das Fazit des Ganzen.
Es war schon ein starkes Festival. Die Preisvergabe spiegelt das ein bisschen wider. Es stimmt, es haben auch seltsame Filme gewonnen, die vielleicht interessant scheitern. Aber man hat dann doch die großen Autorenfilmer dabei gehabt. Sie haben schon Quentin Tarantino aus Amerika erwähnt. Terrence Malick war auch da, das amerikanische Kino auch präsent, wenn auch nicht dominierend, was ich sehr interessant fand. Es war wieder eine sehr schöne Versammlung von alten Bekannten, aber auch neuen Namen und Talenten, die wir dann weiterverfolgen werden.
Ja, und was mir große Freude in diesem Jahr gemacht hat, ist eben, dass auch wenn man die Filme nicht so gut fand, sie ließen einen nicht los. Also die hatten immer Widerhaken und man konnte stundenlang diskutieren.
Aber jetzt ist Feierabend und vorher gab es noch...
Jetzt wird gefeiert.
Jetzt wird gefeiert, der Feierabend. Das kann Filmfestival Fazit in Fazit, das gab es aber noch vorher von Anke Dewicke und Patrick Wilinski. Vielen Dank dafür.
Tschüss, wir gucken uns jetzt das Feuerwerk am Strand an.
Genau, ciao.
Regierung warnt Juden vor Tragen der Kippa. Das steht heute auf Welt.de zu lesen und sinngemäß auch anderswo in zahlreichen Beiträgen heute. Ja, was ist der Hintergrund? Felix Klein, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, hat ein Interview gegeben, und zwar der Funke Mediengruppe, nachdem er jetzt ein Jahr im Amt ist. Und in diesem Interview spricht Felix Klein von zunehmender gesellschaftlicher Enthemmung und Verrohung, von Abnutzungserscheinungen beim Holocaust-Gedenken, und er sagt, ich kann Juden nicht empfehlen, jederzeit überall in Deutschland die Kippa zu tragen. Da habe sich seine Meinung geändert. Die Reaktionen auf das Interview sind teils harsch. Michel Friedmann nennt es Offenbarungseid des Staates. Am Telefon ist Michael Wolfsohn, Historiker und Publizist. Guten Abend, Herr Wolfsohn.
Guten Abend.
Offenbarungseid, sagt Michel Friedmann. Was sagen Sie?
Wir müssen hier keine Vokabeln austauschen. Ich sage ganz einfach, dass Felix Klein hier die Wirklichkeit als Wirklichkeit beschreibt. Er hat seine Hausarbeiten intensiv gemacht. Er hat die Situation beobachtet, analysiert und hat die mehrfach festgestellten Fakten öffentlich gemacht.
Also Sie sagen sozusagen, es ist Realität, die ist anzuerkennen, aber ist es denn eine, die man hinnehmen sollte?
Na, was heißt hinnehmen? Zunächst einmal ist es in der Politik wie in der Medizin, wenn Sie eine Therapie einleiten wollen, dann müssen Sie zunächst einmal die Diagnose haben. Ohne Diagnose keine Therapie. Die Diagnose hat Felix Klein vorgelegt. Er hat im Grunde genommen nichts anderes gesagt, als was wir schon seit Jahren aus Umfragen wissen, Umfragen bezüglich der Einstellungen gegenüber Juden von den drei entscheidenden Tätergruppen gegen Juden. Das sind zum einen Muslime, zum anderen Linke und zum anderen Rechte. Das ist die eine Seite, und die andere, das sind die mehrfach vorgelegten Statistiken aus der Erfahrung, wohlgemerkt Erfahrung, der Betroffenen, also von Juden, die mündlichen Drohungen und körperlicher Gewalt ausgesetzt gewesen sind. Also nicht nur Meinungen, sondern auch Taten.
Was ist denn mit dem Argument von Michel Friedmann? Er unterlegt ja das Wort Offenbarungseid auch mit einer Argumentation, und zwar mit Verweis auf Artikel 4 Grundgesetz, wo die Religionsfreiheit garantiert wird. Und Friedmann sagt, anscheinend versagt der Staat, dies allen jüdischen Bürgern im Alltag zu ermöglichen. Ist das kein Argument?
Eines von vielen Argumenten. Ich habe vor 3 Jahren einen Essay vorgelegt unter dem Titel Zivilcourage. Inzwischen hat sich ein Paradigmenwechsel ergeben in der Bundesrepublik. Bis vor einigen Jahren haben regierungsamtliche Stellen, auch die diversen demokratischen Parteien, die Bürger immer dazu aufgerufen, Zivilcourage zu zeigen. Das war meines Erachtens ein Offenbarungseid, denn das hieß im Klartext, wir als Staat mithilfe der Polizei und den Sicherheitsbehörden sind nicht in der Lage, die Sicherheit unserer Bürger, und da ging es nicht nur um jüdische Bürger, wir sind also nicht in der Lage, die Sicherheit der Bürger herzustellen, und liebe Bürger, macht das bitte selber. Jetzt kommt ein Politiker, der Antisemitismusbeauftragte, und sagt klipp und klar und wirklich zum ersten Mal in aller Ehrlichkeit, und dafür bin ich dankbar, wir können's nicht, das ist die Diagnose, und jetzt überlegen wir die Therapie, und das halte ich für einen Quantensprung.
Aber nochmal zu dem Wir können's nicht. Sie haben auf Twitter geschrieben, im Januar, wenn Juden sich physisch bedroht fühlen durch Antisemitismus, gibt es eine Alternative, Israel. In Israel hat man einen hochzuverlässigen Staat, der effizient und erfahren darin ist, uns zu beschützen. Heißt es, wer sich hierzulande als Jude bedroht fühlt, der sollte Deutschland gleich ganz abhaken?
Das ist in letzter Konsequenz, ich formuliere scheinbar widersprüchlich, die Konsequenz. Die Mehrheit der in Deutschland lebenden Juden sieht diese Konsequenz nicht oder noch nicht, aber es sind die Zeichen an der Wand ganz klar. Wir haben den vergleichbaren Fall von Frankreich, wo es vor 19 Jahren noch rund 500.000 Juden gegeben hat. Heute sind es nur noch 400.000. Die meisten sind nach Israel ausgewandert. Das ist schon eine ganz beachtliche Entwicklung. Und wir haben vergleichbare Entwicklungen in der Bundesrepublik Deutschland, zunehmende mündliche Drohungen gegen Juden und auch Zunahme von körperlicher Gewalt. Wir erleben Vergleichbares auch in Großbritannien. Da ist der Antisemitismus sozusagen salonfähig geworden durch den Anführer der Labour Party, Jeremy Corbyn. Wir haben in den Vereinigten Staaten von Amerika innerhalb der letzten Monate eine dramatische Zunahme körperlicher Gewalt. Also das ist ein weltweites Phänomen.
Welche Rolle spielt denn mit Blick auf den Antisemitismus das Holocaust-Gedenken mit, wie Felix Klein es nennt, Abnutzungserscheinung?
Er hat völlig recht. Auch das ist eine aus meiner Sicht sehr erfreuliche Feststellung, weil erfreulich nicht, weil der Sachverhalt erfreulich wäre, sondern weil hier eine amtliche Person klipp und klar sagt, ich übersetze das jetzt in den Klartext und weniger höflich als Felix Klein, der Diplomat ist, die Erinnerungskultur in der Bundesrepublik Deutschland, in Klammern auch woanders, Klammer zu, ist total versteint, ritualisiert, langweilig, noch einmal versteint. Kein Wunder, dass die meisten dann abschalten. Man kann im Grunde genommen Gedenkreden über den Holocaust, ob das am Tag des Gedenkens an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz ist, am 27. Januar jeweils, oder jede andere Gedenk, Anführungszeichen, Feier, schon die Reden vorhersagen und die Vokabeln und dass da die Menschen abschalten, emotional und auch rein akustisch, ist leider verständlich.
Also das Interview von Felix Klein unterm Strich als Chance zur Auseinandersetzung, um Räume zu öffnen, wenn ich es richtig verstehe.
Völlig klar. Felix Klein hat eine absolut zutreffende Diagnose vorgelegt und ist bescheiden genug zu sagen, ich habe die Therapie noch nicht, liebe Mitbürger, bitte macht mit, vielleicht finden wir einen Weg. Das ist hoffnungsvoll auf der einen Seite, auf der anderen Seite, vergessen Sie nicht, ich bin Historiker, der Antisemitismus besteht seit 3000 Jahren und auch ein Felix Klein oder auch unser Interview wird auf absehbare Zeit nicht viel ändern.
Vielleicht im ganz Kleinen, Herr Wolfson. Besten Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Streetart-Künstler Banksy hat ein in Venedig entdecktes Graffito für sich reklamiert. Auf seinem Instagram-Account postete er ohne weiteren Kommentar zwei Fotos von dem Kunstwerk. Darauf zu sehen ist ein Kind mit einer Rettungsweste und einer Seenotfackel. Das Wandgemälde war kurz nach Eröffnung der Kunstbiennale entdeckt worden und hatte für Spekulationen gesorgt. Wie Banksy ebenfalls über seinen Instagram-Account verriet, hatte er, wie immer inkognito, vor Eröffnung der Biennale in der Nähe des Markusplatzes einen Straßenstand aufgebaut. Dort zeigte er mehrere Gemälde, die sich zu einem großen Kreuzfahrtschiff zusammenfügen. Der Wiener Schriftsteller Thomas Stangl hat den Wortmeldungen Literaturpreis erhalten. Dieser ist mit 35.000 Euro dotiert. In seiner Erzählung Die Toten von Zimmer 105 gehe es nicht nur um die Themen Alter, Demenz und Sterben, sondern letztlich auch um eine Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit, begründete die Jury ihre Wahl. Die renommierten Nannenpreise für Journalismus sind heute in Hamburg verliehen worden. Bastian Berbner vom Süddeutsche Zeitung Magazin wurde für seine Reportage »Ich und der ganz andere« ausgezeichnet. Darin geht es um eine Freundschaft zwischen einem Schwulen und einem Homophoben in Irland. Weitere Auszeichnungen gingen an Autoren von NWZ Online, Süddeutsche.de und Aachener Zeitung.
Recht imposant, wollte ich sagen, recht imposant. So klang es heute Abend in der Wiener Staatsoper und eigentlich möchte man ja gar nicht dazwischen gehen. Zum 150-jährigen Bestehen der Staatsoper hat Christian Thielemann Richard Strauss inszeniert, Die Frau ohne Schatten, 100 Jahre nach der Uraufführung des Werkes. Und miterlebt hat diese Aufführung Jürgen Liebing. Guten Abend.
Guten Abend.
Erstmal das Werk. Es sind ja zwei Jubiläen. Was erzählt das Werk?
Ja, Christian Thielemann hat vorher mal gesagt, man kann die Geschichte eigentlich gar nicht vernünftig zusammenfassen. Ich versuche es trotzdem, wenigstens
unbedingt.
Das Skelett. Die Frau ohne Schatten ist die Kaiserin. Dass sie keinen Schatten hat, ist eigentlich nicht so schlimm, aber sie stammt nämlich gar nicht aus der Menschenwelt, sondern ist mal ein Geisterwesen gewesen und sie hat keine Empathie und sie kann keine Kinder kriegen. Und wenn sie nicht für den Schatten sorgt, wird ihr Mann, der Kaiser, versteinern. Und jetzt begibt sie sich mit ihrer Amme in die Menschenwelt und da trifft sie auf den Färber Barak und dessen Frau. Der Färber Barak, ein etwas schon älterer Herr, der hätte gern, dass seine Frau endlich Kinder kriegt, aber die kriegt keine. Und sie ist auch ein bisschen verführbar durch irgendwelche Überredungskünste. Und so will sie ihren Schatten und alles, was dazugehört, abtreten an die Kaiserin. Ganz große Geste, aber die Kaiserin, die will am Ende doch nicht. Und dadurch wird sie, weil sie dann so standhaft ist, sie möchte nicht Schuld auf sich laden, indem sie das Leben anderer zerstört, wird sie zum Menschen. Und wir hörten gerade einen kleinen Ausschnitt aus dem Finale, wo vier, also Kaiser, Kaiserin, der Färber und die Frau des Färbers, die dann alle glücklich sind. Einzig die Amme, die ist die negative Figur in der Oper, die wird nämlich rausgeschmissen quasi. Da jubeln sie, dass sie dann doch gut zusammengekommen sind.
War es denn nun ein stimmiges Werk zum 150. Geburtstag der Wiener Staatsoper?
Stimmig ist ein gutes Wort, was wir da gehört haben. Es war wirklich sehr stimmig. Aber dann kommt das Problem. Christian Thielemann, der hat sowieso nicht so viel übrig für Regietheater und hat im Vorfeld auch gesagt, naja, also in diesem Stück steckt viel Psychologie und auch Politik. Das Werk entstand während des Ersten Weltkrieges und so hat beispielsweise die Regisseurin Kirsten Harms das mal in den Schützengräben des Ersten Weltkrieges spielen lassen. Und da ist auch viel Psychologie drin und so hat Robert Carson bei der letzten Produktion hier in der Wiener Staatsoper es in der Psychiatrie angesiedelt. Also Sigmund Freud, lass grüßen, das war eine wahnsinnige Produktion. Wirklich, das war toll, aber heute war es leider, inszeniert von Vincent Huguet, nicht so. Und zwar im Sinne von Christian Thielemann, also der Regisseur ist wirklich ein bereitwilliger Hilfsassistent des Intendanten. Jetzt komme ich ganz durcheinander bei den vielen, des Dirigenten gewesen. Weil was wir da sehen ist, ja, eine Märchenoper, sie spielt ja auch in einem Märchenland, zu einer Märchenzeit, aber man kann die meiste Zeit eigentlich die Augen zumachen. Und wenn Christian Thielemann sagt, das Wesentliche sagt die Musik, womit er recht hat, aber das ist bei einer Oper dann doch etwas zu wenig. Dann hätte man sie gleich nur im Radio übertragen können, dann braucht man die Bilder nicht.
Aber Moment, positiv wäre dann, musikalisch hört sich das nach Genuss
an. Total, total stimmig. Da bin ich total begeistert. Das Publikum war übrigens auch mit der Inszenierung begeistert, aber jetzt sage ich mal was zum Publikum der Wiener Staatsoper. Die sind sowieso meistens eher zufrieden, wenn da nicht so viel Komisches und Schräges passiert. Aber Christian Thielemann, der im Vorfeld gesagt hat, er ist eigentlich ein Handwerker, er ist ein Fliesenleger, die Fugen müssen stimmen. Ein bisschen schräges Bild, aber es hat irgendwie was. Er kann mit diesem Orchester der Wiener Staatsoper, was ja die Wiener Philharmoniker sind, wunderbar umgehen. Die Sänger, jetzt muss man sie dann auch mal nennen, die vier waren eben Stephen Gould als Kaiser, Camilla Nyland als Kaiserin, Evelyn Halitzius als Amme, Wolfgang Koch als Barak der Färber und Nina Stemme als Färberin. Das sind fünf wahnsinnig tolle Sänger und Sängerinnen und es hätte übrigens nebenbei noch bemerkt, des Regisseurs gar nicht bedurft, weil die sind auch sehr spielfreudig. Ich habe sie schon in vielen Rollen, noch in Bayreuth und so gesehen. Sie können gut Wagner, sie können gut Strauss. Also die hätten schon selbst gewusst, was sie machen sollen. Und sie kommen wunderbar über die Rampe, weil Christian Thielemann und auch Richard Strauss, der wusste manchmal sich total zurückzunehmen, ganz, ganz leise. Es gibt sogar eine Glasharmonika da. Aber dann wird es auch richtig laut und heftig und trotzdem kommen die Sänger und Sängerinnen über die Rampe. Und von der Seite her ist es an dem heutigen Jubiläumstag, also heute vor 150 Jahren, wurde erstmals gespielt in der Wiener Staatsoper, ein totaler Genuss. Aber leider muss ich dann doch einschränken, Oper ist mehr als bloß Musik.
Trotzdem gut gefliest, die Frau ohne Schatten an der Wiener Staatsoper. Jürgen Liebing, vielen Dank.
Bitteschön.
Über 200 Biennalen hat die Welt, Norwegen davon derer vier. Und jetzt kommt auch noch die Oslo-Biennale dazu. Die erste Oslo-Biennale, die ist heute gestartet und gesichtet hat sie unser Kunstkritiker Ingo Arendt. Guten Abend nach Oslo.
Hallo Herr Krampes.
Inmitten all der Biennalen, was macht diese eigentlich beredenswert?
Es ist eine Biennale, Herr Krampes, die sich schwerpunktmäßig um Kunst im öffentlichen Raum kümmert. Und sie findet zum allerersten Mal statt und es gibt jedoch einige herausragende Werke zu sehen. Eine der für mich interessantesten Arbeiten ist direkt auf dem Gelände der Oslo Biennale. Die hat ihren Standort in einer historischen Festungsanlage inmitten von Oslo, Akershus Festing. Und da betritt man den Hof. Am anderen Ende des Hofes steht eine unscheinbare alte Baracke, eine Wellblechbaracke. Und dieser Maler Galen Gerber, ein amerikanischer Maler, der bekannt geworden ist durch seine konzeptuelle monochrome Graumalerei, hat diese alte Baracke grau übermalt. Man versteht zunächst erst nicht, was das genau soll, bis man dann herausbekommt, dass diese Baracke in der Zeit der deutschen Besatzung in den 40er Jahren, als die Nazis Norwegen okkupiert hatten, eben als Hauptquartier einer Nazi-Abteilung hier diente und nach dem Krieg, nach 1945, dann auch vom norwegischen Geheimdienst benutzt worden ist. Und diesen kleinen Trick, dass man könnte sagen, das ist wie so ein Christo-Effekt, hat der amerikanische Maler Gerber eben es erreicht, dass man diese Baracke, über die man hinweg sieht, durch einen Wahrnehmungstrick sozusagen anders wahrnimmt und darüber über die historische Funktion einer zunächst unscheinbaren Anlage neu nachdenkt. Also das ist so ein bisschen auf der einen Seite ein Wahrnehmungseffekt und auf der anderen Seite auch eine Erinnerung eben an die historischen Gräuel, die eben auch heute noch nicht vergangen sind.
Und diese Wahrnehmung, die passiert eben draußen und nicht irgendwo abgeschottet in Pavillons. Also eine Biennale in der Stadt, in der Sie heute unterwegs waren, in Oslo. Was haben Sie noch gesehen?
Ja, die meisten Arbeiten sind eben sehr auf Oslo bezogen. Sie kümmern sich um den öffentlichen Raum. Sie sind im öffentlichen Raum und sie beschäftigen sich auch eben sehr stark mit der Stadt selber. Der amerikanische Künstler Michael Ross hat zum Beispiel in Geschäften aussterbender Berufe oder Verkaufsrichtungen wie einem alten Uhrmacher oder einem sehr alten, über 100 Jahre alten Buchantiquariat kleine Objekte aufgehangen, die eben an diese historische Funktion erinnern. Und das ist so ein bisschen ein Memento an eine Stadt, die total im Umbruch ist. Wenn man hier in Oslo durch die Straßen geht, sieht man, dass überall gebaut wird, viele historische Anlagen verschwinden. Und das ist eben so ein Versuch, an diese alten Berufe und eben diesen kleinen Einzelhandel zu erinnern, der da bei diesem großen Stadtumbau, der da geplant ist, unter die Räder kommt. Ein anderes sehr interessantes Beispiel ist das multinationale Künstlerkollektiv Rose Hammer. Das ist eine fiktive Künstlerpersönlichkeit, die sich nach dem Hammer auf dem Grabmal des Dramatikers Ibsen benannt hat. Die hat nun ein Studio in dieser Festung Ankershüst bezogen, von der ich gerade schon gesprochen habe und wo heute Künstlerateliers sind. Und dort schreibt und entwickelt sie ein Theaterstück über das nationalsozialistische Arbeiterlager Grini, das die Nazis 1941 bis 1945 im norwegischen Bærum betrieben haben, nicht weit von Oslo, und das dann hier zur Uraufführung kommen soll. Also auch wieder so eine historische Reminiszenz und gleichzeitig eben eine neuartige Art, auf Biennalen zu arbeiten. Nicht der Künstler kommt, setzt irgendwo ein Werk hin, sondern ein Künstlerkollektiv bezieht ein Studio und wird im Laufe dieser Biennale, die ja insgesamt sogar 5 Jahre dauern soll, eben ein längerfristiges Projekt ermöglichen.
Ist es diese Langfristigkeit und diese Unmittelbarkeit in der Begegnung mit Künstlerinnen und Künstlern, die diese Biennale in Oslo jetzt von den bereits bestehenden unterscheidet? Oder worin liegen noch die Unterschiede?
Ja, also auf der einen Seite gibt es in der Tat noch keine Biennale, die Kunst im öffentlichen Raum zum Schwerpunkt hat. Im Reigen der internationalen Biennalen, das ist ein Unterscheidungsmerkmal. Das hat etwas damit zu tun, dass die Stadt Oslo eben da in ihrer städtischen Kunstpolitik einen Schwerpunkt hat. Die Stadt Oslo ist auch die Initiatorin und die Gründerin und die Besitzerin, wenn Sie so wollen, dieser Biennale und hat sich davon versprochen, dass dieser Schwerpunkt der städtischen Kulturpolitik da also einen neuen Schub bekommt. Auch dahinter steckt der Versuch, das Format Biennale eben neu zu denken. Es soll eben kein einmaliges Event im etablierten Kunstraum geschaffen werden, das die berühmten 2 oder 3 Monate eben da herumsteht. Es gibt auch in dem Sinne keine große Zentralausstellung, wo man erstmal 5 Venues ablaufen müssen mit 158 Künstlern und sich die ganzen Werke anschauen will, sondern man will eben den Künstlern Prozesse ermöglichen. Die Kunst soll nah am Alltag sein. Deswegen sind die Arbeiten an 36 Standorten über die ganze Stadt verteilt. Teilt, möglichst außerhalb des Weitgroup. Und deshalb ist eben diese Laufzeit auch über 5 Jahre. Und ich habe mit vielen Künstlern gesprochen, die jetzt schon planen, also Arbeiten zu machen, die sie erst nächstes Jahr aufführen wollen. Es geht also, wenn sie es wollen, auch so um so etwas wie Nachhaltigkeit in der Kunstproduktion.
Also bestens geeignet für alle, die Langzeitreisepläne mit Blick auf Oslo haben. Bis 2024 läuft dort die erste Oslo Biennale und uns in Fazit davon erzählt hat Ingo Ahrendt. Vielen Dank.
Gerne.
Fazit, das ist die Sendung für die Kritikerinnen und Kritiker. auf Opern- und Theaterpremieren unterwegs sind, mitunter bis kurz vor Mitternacht. Kaum ist der letzte Ton verklungen, das letzte Wort gesagt, heißt es auch schon, alle kognitiven Kräfte sind zu bündeln, um eben nun das fazithörende Publikum für das Erlebte zu interessieren und ein fachlich versiertes Urteil darüber abzugeben. Christiane Enkeler tut es jetzt. Sie kommt gerade aus dem Schauspiel Dortmund und hat im Irrgarten des Wissens erlebt eine deutlich über fünfstündige Aufführung unter der Regie von Torleifur Ernst Arnason. Guten Abend, Frau Enkeler.
Guten Abend.
Sie haben zumindest wieder rausgefunden, das ist schon mal gut. Aber was ist das denn für ein Irrgarten?
Ganz knapp wieder rausgefunden. Ich konnte wirklich gerade noch das Ende sehen. Es ist ein Abend von drei Teilen und die Pause sollte eigentlich anderthalb Stunden dauern in der Mitte des Stückes. Und ich glaube, da ist was schiefgegangen. Also das kam dann schon ein Signal, dass wir wieder reingehen sollten. Und auch die Pause ist total gefüllt. Also es ist schon zu Beginn eine komplette Reizüberflutung und Themenüberflutung. Es geht wirklich um alles und nichts. Und also wirklich buchstäblich um alles und nichts. Und erst gegen Ende wird es ein bisschen ruhiger. Also ich glaube, wenn man es grob sortieren will, was, glaube ich, sehr subjektiv ist, würde ich sagen, es geht an dem Abend, der Abend spielt sich zwischen zwei Polen ab. Und zwar einerseits Vergänglichkeit und so, es gibt so diesen groben Bogen zwischen Schöpfungsgemüten am Anfang und Geburt und am Ende im letzten Teil dann auch um den Tod. Also es gibt einen Nachruf auf ein Mitglied des Sprechchors zum Beispiel. Und dieser gesamte Abend, also auch die Drehbühne, dreht sich über einen ganz langen Zeitraum hinweg und es werden alle möglichen Themen angespielt. Das bringt so einen Aspekt von rein von alles fließt und einer großen Unordnung. Und auf der anderen Seite steht das Archiv und die Bibliothek von Babel, dieser Text von Borges. Und auch dieses Bild von Peter Bruegel wird projiziert, während dahinter dieses irrsinnige Chaos abläuft. Also es geht einerseits um eine Ordnung, glaube ich schon, und andererseits aber auch um eine absolute Überforderung, die dadurch entsteht, wenn dieses Archiv gleichzeitig abgerufen wird.
Ich würde gerne an die Bilder anknüpfen. Ich glaube, die sind ganz gut, um das noch ein bisschen plastischer zu machen. Der Regisseur, der ist ja bekannt für sein Bildertheater. Welche Bilder, welche Szenen sind denn besonders eindrücklich gewesen?
Also ich finde eigentlich, dass der Abend genau dann am besten rüberkommt, am meisten lebt, wenn das Ensemble spielt. Also ich finde tatsächlich, das war heute Abend vor allem Schauspielertheater. Es gibt am Anfang kann man die Individuen noch nicht so ganz erkennen. Da füllt sich die Bühne ganz langsam und ganz langsam entsteht mit ganz viel Nebel und Gegenlicht auch. Das ist natürlich ein starkes Bild, wenn da so Gestalten im Vordergrund sich aufrichten und anfangen, miteinander in Beziehung zu treten und ganz kleine Szenen zu bilden, um dann schließlich in einer wahren Explosion von Rhythmus und also wirklich ganz lauter Musik sich zu bewegen. Das sind ganz tolle Bilder. Und erst langsam schälen sich dann die Individuen heraus und ganz am Ende endet das dann in einzelnen Geschichten, die Schauspieler auch, denke ich, beigesteuert haben und in sehr geordneten Geschichten, die sehr lebendig erzählt werden. Es wird auch wahnsinnig viel gesungen und die können auch singen. Also man hört wirklich gerne zu.
Das ist jetzt aber viel Input. Gibt es denn auch mal sowas wie Stille?
Ja, es gibt Stille. Es gibt eine Andeutung von Stille im ersten Teil. Das ist Friederike Tiefenbacher, die da was erzählt. Es geht um ein Burnout, glaube ich, um eine große Müdigkeit. Und dabei kann man ihr ganz gut zuhören.
Was ist das Nichts? Was ist das Nichts? Nichts ist nichts. Es ist einfach nichts. Nichts ist, wir können das nicht denken, aber es ist einfach nichts. Dabei ist nichts. Fast alles oder fast alles ist nichts. Wir erforschen die Stille nicht, weil wir verrückt sind. Weil wir verrückt sind, erforschen wir die Stille nicht. Wir sind verrückt. Hört ihr das? Hört ihr das? Stille.
Und genau
so. Ich habe sie hören können.
Ja, genau so endet der Abend auch. In wirklich totaler Stille. Da gibt es nur noch eine einzige Figur auf der Bühne, die ganze Zeit wie so ein Clown mit zu großen Schuhen und geschminkt, so ganz langsam ab Ende des ersten Teils bis zum Ende des Stücks quasi, ganz langsam über die Bühne, ganz vorne an der Front der Bühne, ganz vorne entlang gegangen ist und so getan hat, als wollte sie was erzählen, aber nie laut gesprochen hat, während im Hintergrund die Luzi abging quasi. Und ganz am Ende sind alle abgegangen und dann schnappt sich dann nochmal das Mikrofon, mit dem den ganzen Abend schon gespielt wurde, und hebt an und sagt absolut nichts. Und das ist nochmal der letzte große Lacher.
Wie geht es Ihnen jetzt unterm Strich nach dieser fünfstündigen, ich nenne es mal Reise?
Ja, jetzt geht es mir wieder gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich so mitten in der Pause dachte, boah, ey, hoffentlich lasst ihr mich jetzt so nicht nach Hause gehen, weil es eine absolute Überforderung ist. Es ist viel zu viel. Und es gibt, teilweise gibt es schon auch Schwächen. Und immer dann, wenn es zum Diskurstheater wird, was auch vorkommt, oder wenn diese Überfülle, dieses Archiv in dieses Listenwesen der Popkultur abdriftet, dann wird es teilweise auch flach und ja, undramatisch ist es sowieso, aber auch untheatralisch. Und dann, finde ich, hat es auch echt Längen und wird auch echt anstrengend. Ich finde, die haben das wirklich gut wieder abgefangen. Und man kann in der Pause frei rumgehen und man kann sich das aussuchen, ob man sich überfluten lässt oder ob man Reiskörner von Linsen wegsortiert und zu sich selber kommt. Da gibt es eine Installation auch dazu.
Ein Abend mit tiefen Wirkungen. Christiane Enkela war für uns im Irrgarten des Wissens. Vielen Dank.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Zitate führen ein Eigenleben, war in der Neuen Zürcher Zeitung zu lesen. Wer zitiert, stellt sich auf die Schultern jener Geister, die er für zitatwürdig hält, schrieb Paul Jandl, eine schöne Beschreibung der Kulturpresseschau. Wer zitiert, verschafft sich Autorität. Ist er im Irrtum, dann irrt er nicht allein. Also holen wir uns eine berühmte Literatin dazu. Ich glaube, in der Sprache wird sowieso alles erfunden, das sagt Hertha Müller. Demokratie ist entweder liberal oder sie ist keine, erklärt sie außerdem im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und führt uns dann gleich in den großen europäischen Wahlsonntag hinein. Niemand hat 1989 gedacht, dass in Osteuropa die Demokratie jemals wieder in Frage gestellt werden könnte, erinnert sich die Literaturnobelpreisträgerin, sondern im Gegenteil, dass es in 30 Jahren total demokratisch sein wird, dass es egal ist, ob man in Osteuropa oder in Westeuropa lebt, dass die Leute Elan haben und man etwas aufbauen kann. Und heute? Müssen wir erst scheitern, um Europa noch zu retten? Fragte die Tageszeitung Die Welt. Die Heilung versprechende Krise der europäischen Einheit setzt gegen die Verschmelzung des Vielen zur Einheit die Einheit durch Verschiedenheit. So gab der emeritierte Professor für Ästhetik und Kulturvermittlung Bart Sonnbrock eine zumindest halboptimistische Antwort. Europa ist kein sprechendes Subjekt, stand in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Jedes Land deutet Europa nun einmal durch die verbrauchten Filter der eigenen Medien, befand Paul Ingendey. Was Finnen, Portugiesen, Slowenen oder Letten von Europa wollen, entspringt sowieso nationalem Selbstinteresse. Und bei den Deutschen ist es nicht anders, auch wenn wir das durch feine Reden verschleiern. Und was könnte da der ideale Europäer sein? Er sollte kochen können wie ein Brite, Auto fahren wie ein Franzose und Humor haben wie ein Deutscher, erfahren wir aus der Welt am Sonntag und werden dann doch etwas heiter gestimmt. Kein Kontinent kennt und verbreitet mehr kulturelle und ethnische Klischees über sich selbst, meint Mark Reichwein dann doch wieder sehr ernst. Schon Erasmus von Rotterdam wusste, dass wir ein Kontinent voller Selbst- und Fremdklischees sind. Dazu brauchte er keine Europawahlen, keine Eurovisionsfanfare und auch keine Champions League. Freuen wir uns, dass wir all das haben, gehen wir am Sonntag wählen. Was ich an Europa liebe, ist, dass es eine politische Konstruktion ist, bekannte der britische Schriftsteller Tom McCarthy. Wir können es auch eine Fiktion nennen, die nicht darauf beruht, welcher Rasse du angehörst, sondern auf einem Vertrag, deren Grundlagen man teilt. Das erlaubt eine sehr große Pluralität von Kulturen und Völkern, sagte er im Interview mit der Welt. Manchmal vermischen sich Realität und Fiktion eben, mal zum Guten, mal zum Unglaublichen. In Österreich hat sich gezeigt, wie größenwahnsinnig und korruptionssüchtig die Nationalisten sind, meint Hertha Müller noch in ihrem Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Sie reden am liebsten von ihrem Volk, aber in der Hoffnung auf Macht durch russisches Geld sind sie bereit, ihr Land zu verscherben. Sie verehren und beneiden Putin. Wie in Osteuropa betreiben auch sie die Zerstörung der Demokratie. Das Ibiza-Video ist eigentlich ein Mafia-Film und die Protagonisten derart gemein und verwahrlost, dass es mich gruselt. Andere kamen bei dem Video mit dem nun zurückgetretenen Vizekanzler Heinz-Christian Strache auf ganz andere Gedanken. Als ich von dem Ibiza-Video hörte, war ich nicht überrascht, bekennt der österreichische Schriftsteller Thomas Glavinic. In meinem früheren Leben, als ich noch Drogen nahm und soff und bei jedem Blick in den Spiegel durch mich hindurchsah in eine Leere, der ich nicht gewachsen war, hätte ich dabei sein können, schreibt er in der Welt am Sonntag. Das Problem der österreichischen Gesellschaft ist die Selbstverleugnung. Wer wir sind, wollen wir nicht wissen. Und wenn wir es wüssten, würden wir es nicht sein wollen. Und wer steckt nun hinter dem Video? Die Spekulationen blühen. Dann ist es einerseits ein Glück, dass es am Ende in den richtigen Händen gelandet ist, heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Andererseits kann man nur hoffen, dass sich hinter den abenteuerlichen Detektivgeschichten, die nun erzählt werden, nicht der nächste Skandal verbirgt, findet Harald Staun. Hochstapler sind unbeliebt, warf die Neue Zürcher da einen Blick ins Grundsätzliche. Sie sind charakterlos, kriminell und kaum je Helden, meinte Sarah Pines. Hochstapler leben einen kindlichen Spieltrieb aus, der in uns allen steckt, sich verkleiden, anderen etwas vorspielen, so tun als ob. Es sind grundlegende menschliche Eigenschaften, die der Hochstapler auslebt. Und wieder gilt die alte Grundregel. Das Zitat ist ambivalent. Im Schönen wie im weniger Schönen kann es Dinge auf den Punkt bringen, wie Paul Jandl in der Neuen Zürcher erklärte. Oft kommt man ja auch nicht drauf, was man sagen will. Und dann hat es praktischerweise schon jemand anderer viel besser gesagt.
Also jetzt ist es allerdings ganz einfach. Gute Nacht allerseits, wünsche ich Timo Grampes Ihnen.